Angst ist keinem von uns unbekannt. Ich las kürzlich, dass selbst neugeborene Babys bereits zwei Ängste kennen. Die Angst vorm Fallen und die Angst vor lauten Geräuschen. Doch im Laufe des Lebens lernen wir Menschen noch viele weitere Ängste kennen. Angst vor Dunkelheit oder Angst vor Gewalt, Angst vor Schmerzen und manche sogar Angst vor Spinnen. Angst ist nichts Ungewöhnliches. In vielen Situationen sogar gut, angemessen, auch wichtig. Wenn es draußen Glatteis gibt, dann ist es nützlich, wenn ich aus Angst vor einem Unfall nicht mit 100 km/h über die Straßen brettere, sondern langsam und vorsichtig fahre. So manche Angst führt zu einem rationalen, zu einem vorsichtigen Handeln. Doch es gibt Situationen in unserem Leben, da ist die Gefahr nicht so leicht einzuschätzen und darum auch die Angst dementsprechend nicht immer nicht immer genau das Maß betreffend. Die Angst ist zwar da, aber es ist so schwierig, mit der Angst richtig umzugehen. Wenn ich einem wilden Wolf beim Spazierengehen im Wald plötzlich begegne, dann ist eine respektvolle Angst ja eigentlich angemessen. Und die natürliche Reaktion der Angst wäre, entweder starr stehen zu bleiben oder panisch wegzurennen. Beides keine gute Idee in so einer Situation. Es würde mich erst recht in Gefahr bringen. Es heißt ja, Wölfe können die Angst der Menschen riechen. In einer solchen Situation müsste ich trotz angemessener Angst mutig handeln, fest entschlossen, das Richtige tun und dem Wolf nicht den Rücken zukehren, obwohl die Angst mich vielleicht zum Weglaufen reizt. Wie gehst du mit Angst um? Hast du gelernt, die Gefahren richtig einzuschätzen oder bringt dich die Angst oft in umso größere Schwierigkeiten? Einer der mutigsten, tapfersten, strahlendsten Glaubenshelden im Alten Testament ist David. Von ihm können wir einiges lernen über Mut, darüber Angst zu überwinden, darüber im Glauben, in Glaubenskraft voranzugehen. Wer kennt nicht die Geschichte seines furchtlosen Kampfes mit dem Riesen Goliath? Doch in unserer Serie durch 1. Samuel kommen wir nun zu einem Abschnitt, der wird die Angst Davids richtig deutlich. David hat richtig Angst. Und er bringt mit seiner Angst auch andere Personen in beängstigende Umstände. Wir können hier einiges lernen über den Umgang mit Angst. Schlag doch mit mir auf, 1. Samuel, Kapitel 21, und wir lesen die ersten 10 Verse. 1. Samuel, Kapitel 21. Und David machte sich auf und ging weg, Jonathan aber ging zurück in die Stadt. Und David kam nach Nob zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech kam David aufgeregt entgegen und sagte zu ihm, warum kommst du allein und niemand ist bei dir? Und David antwortete dem Priester Ahimelech, der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir, niemand soll irgendetwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Die Leute aber habe ich an den und den Ort beschieden. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote in meiner Hand oder was sich sonst vorfindet. Und der Priester antwortete David und sagte, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot ist da. Wenn sich nur die Leute der Frau enthalten haben. David antwortete dem Priester und sagte zu ihm, ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt gewesen und die Leiber der Leute sind heilig. War doch noch ein gewöhnliches Unternehmen, wie viel mehr werden sie heute an ihrem Leib heilig sein? Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot. Denn dort war kein anderes Brot als nur das Schaubrot, das vor dem Herrn nur weggenommen wird, wenn frisches Brot hingelegt wird an dem Tag, da man es wegnimmt. Es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls, eingeschlossen vor dem Herrn, mit Namen Doeg, der Edomiter. Er war Aufseher über die Hirten Sauls. Und David sagte zu Ahimelech, ist nicht hier unter deiner Hand ein Speer oder ein Schwert? Denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war. Und der Priester sagte, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, es ist in ein Oberkleid gewickelt, hinter dem Ephod. Wenn du dir das nehmen willst, so nimm es, denn außer diesem ist kein anderes hier. Und David erwiderte, seinesgleichen gibt es nicht, gib es mir. Erstens, die Waffe der Lüge. David ist in einer bedrohlichen Situation. Es beginnt hier, dass er sich aufmacht und weggeht. So beginnt unser Predigtext. Er machte sich auf, nämlich vom Palast Sauls, wo er sich mit Jonathan getroffen hat. Er machte sich auf und ging weg, weil er erfahren hat, dass König Saul mit großer Wut weiter nach seinem Leben trachtet. Er ist in absoluter Lebensgefahr. Schon mehrfach ist David nur ganz knapp mit seinem Leben davongekommen, weil Saul ihn zu töten suchte. Und Jonathan, sein guter und treuer Freund, er konnte ihm nicht mehr helfen, keinen Schutz zusichern. Seine Frau Michal konnte ihn auch nicht schützen und selbst bei Samuel wollte er nicht mehr länger bleiben, er musste fliehen. David ist in Lebensgefahr, er ist in höchster Bedrohung. Er hat Angst. Er ist orientierungslos, er ist ratlos, er ist ziellos. Doch es beginnt recht hoffnungsvoll, denn er sucht die Stiftshütte auf. Zu der Zeit befand sich dieses Zeltheiligtum in Nob. Dort wurde dem Herrn geopfert, dort wurde der Gottesdienst gefeiert, dort dienten die Priester Gottes vor dem Herrn. Wenn das nicht der Ort ist für Orientierung, wenn das nicht der Ort ist, um wieder Frieden zu finden, Wegweisung vom Herrn, Mut für das, was kommt. Doch bei der Stiftshütte läuft es nicht so, wie David es sich erhofft hatte. Dem Priester, den fällt auf, dass David allein ist. Und das ist irgendwie suspekt. Und er stellt Fragen. Hatte Saul etwa schon Boten gesandt? War etwa schon bekannt, dass David auf der Flucht ist? Verfolgt Saul ihn schon? Der Priester bohrt nach, unangenehme Fragen. Und dazu sind in der Stiftshütte auch nicht nur Priester, nein, der Mann Doeg ist da. Kein gebürtiger Hebräer, sondern ein Edomiter, also ein Nachkomme Esaus. Aber scheinbar hat er etwas mit der Religion Israel zu tun, denn er befindet sich hier im Zeltheiligtum. Doch er war ein Diener von Saul, der Aufseher über die Hirten von Saul. Wird Doeg David erkennen? Wird er ihn verraten? David hat richtig Angst. Angst um sein Leben. Was macht er? Er wählt ein beliebtes Mittel in Zeiten der Angst. Die Lüge. Die Lüge. Mit einem Lügengebilde will er sich gegen die Fragen des Priesters verteidigen, schützen. Mit kreativen, mit erfundenen Geschichten die Gefahr abwenden und dann so schnell wie möglich weiterziehen. Er fängt an mit einer kleinen Lüge. Warum er allein ist? Nun, er kann nicht so viel sagen, nur so viel. Er ist auf geheimer Mission unterwegs. Und zwar vom König Saul selbst. Er hat einen Beauftragt, aber er darf nicht viel darüber erzählen. Er darf eigentlich gar nichts darüber sagen. Und ja, er ist natürlich nicht allein, sondern es gibt eine ganze Gruppe von Männern, die an einem bestimmten Ort auf ihn warten. David will dieser unangenehmen Situation so schnell wie möglich entkommen. Und darum versucht er mit einer Lüge nun die Fragerei des Priesters abzuwehren und er fragt selbst nur schnell nach Proviant und nach einer Waffe. Doch nun verstrickt er sich immer tiefer in diese Lüge. Der Priester, er hat kein gewöhnliches Brot da, sondern nur noch geweihtes, heiliges Schaubrot. Es wurde gerade durch Neues ersetzt, aber das Alte dürfen nur die Priester mit ihren Familien essen. Um hier eine Ausnahme zu machen, fragt der Priester nach Davids ritueller Reinheit und der seiner Männer. Haben sie sich denn wenigstens nicht unrein gemacht in den letzten Tagen? Und David muss also seine Geschichte weiterspinnen und alles so erzählen, damit er auch das Brot bekommen kann. Und warum er keine Waffe hat, nun, das ist alles der Eile geschuldet. Er konnte noch nicht mal eben nach Hause flitzen und sein Schwert holen. Nun, vielleicht war David tatsächlich rituell rein, aber seine Lüge war unrein. Sein Handeln war unrein. Aber er nimmt das Brot und er fragt nach einer Waffe. Und auch da haben die Priester nichts zu geben, als nur das alte, große Schwert des Riesen Goliath, den David selbst als junger Mann damals besiegte im Terebintental. Es war eingewickelt in ein Oberkleid hinter einen Priesterschurz gestellt. Es diente zur Erinnerung an diesen mächtigen Sieg, den Gott damals geschenkt hat, über einen der beängstigenden, erschreckendsten, riesigsten Feinde Israels. Zu einer Zeit, wo das ganze Volk in Angst fast umkam, hat Gott einen Sieg bereitet und das Schwert, es zeugte davon. Wer auf Gott vertraut, der muss nicht wanken. Das Schwert war ein Zeichen des göttlichen Segens, des göttlichen Beistands für den, der auf den Herrn hofft. Der Priester ergibt es David und der nimmt es begierig an. Seinesgleichen gibt es nicht. Gib es mir. Das Zeichen des göttlichen Segens wird hier selbst zum Objekt der Hilfe. David erhofft sich Rettung durch das Schwert Goliaths. So sehr hat ihn die Angst gefesselt. Das Schwert Goliaths, das doch selbst eigentlich ein Symbol war für die Kraft Gottes, für den Segen und den Schutz des Herrn. Nun aber David hat Angst, panische Angst. Dabei hat er Verheißungen Gottes empfangen. Dass der Herr ihn selbst zum König bestimmt hat und Saul verworfen hat. Jonathan hat ihn noch auf Gott verwiesen und an seine Verheißungen erinnert. Doch Davids Herz ist voll mit Angst. Ich gehe davon aus, dass er zur Stiftshütte gehen wollte, um zu beten, um Gottes Wegweisung zu erfahren, aber durch die Umstände vor Ort hat er sich davon abbringen lassen. Und er wählte die fleischliche Waffe der Lüge. Er vertraute auf die List seiner Zunge und auf die Schärfe von Eisen. Die Waffe der Lüge, was anderes fiel ihm nicht ein. Der Präsident der Europäischen Kommission, er sagte einmal auf einer Abendveranstaltung zur Eurokrise vor ein paar Jahren, wenn es ernst wird, dann muss man lügen. Wenn es ernst wird, dann muss man lügen. Ist es so? Manchmal gibt es theoretische Beispiele, die angeführt werden, um Christen ins Kreuzverhör zu nehmen. Gibt es nicht Situationen, mal rein theoretisch gedacht, in der es keinen anderen Ausweg gibt, als zu lügen. Wenn jetzt die Gestapo bei dir vom Haus stünde, in Zeiten des Naziregimes, und du hättest Juden versteckt, und die Gestapo fragt dich, wo hältst du die Juden versteckt? Müsste man da nicht lügen? Nun, solche Fragen sind nicht ganz so einfach zu beantworten, aber wir sollten uns erst einmal fragen, sollte Gott uns je in eine Situation führen, wo die Lüge der einzig richtige Ausweg ist. Glaubst du das? Dass Gott dich in eine Situation führen wird, in der die Lüge dein einzig richtiger Ausweg ist. Diese Frage sollten wir uns zuerst stellen. David, er hatte begründete Angst, aber sein Handeln war sündig. Seine Lüge war Unrecht. Wisst ihr, sein Handeln nennt sich praktischer Atheismus. Was ich damit meine ist, David glaubte an Gott. Natürlich glaubte er an Gott. Aber er handelt so, als gäbe es Gott nicht. Er handelt so, als würde sein ganzes Leben einzig und allein von seiner eigenen List und von seiner Schlagkraft abhängen. Praktischer Atheismus. Jesus sagt in der Bergpredigt, kein Mensch kann seinem Leben durch Sorgen und Angst auch nur eine Elle hinzufügen. Dein Leben ist nicht in deiner Hand. David hat Angst um sein Leben und er wählt die Waffe der Lüge. Wir erfahren hier in diesem Abschnitt aber noch von einem anderen Umgang mit Angst. Zweitens, das Brot der Barmherzigkeit. Ahimelech, der hohe Priester, er bekleidet ein ehrenvolles, ein würdiges Amt. Doch die Zeit seines Dienstes ist sehr schwer. Der König, unter dem er dient, er wird immer unberechenbarer, ein wahnsinniger Tyrann, jähzornig, gewalttätig, egoistisch und vor allem von Gott verworfen. Von Gott verworfen. Nicht die bequemste Position, ein Priester unter einem gottlosen König zu sein. Dazu hatte Saul aber nicht nur Probleme mit Gott, sondern auch mit Menschen, besonders mit David. Es wird sicherlich nicht ganz unbemerkt geblieben sein, dass Saul versucht hatte, David zu töten. Spätestens als er David bis nach Rama verfolgte und dort öffentlich von Gott niedergestreckt wurde, sodass er nichts gegen David ausrichten konnte. Es war eine spannungsgeladene Zeit. Nun kommt aber eben jener besagte David ganz allein, ganz mittellos, scheinbar in Eile, offensichtlich auf der Flucht. Und er kommt zu Ahimelech. Und sicherlich war das Erste, was Ahimelech in den Sinn kam, Saul verfolgt David. David flieht. Darf man einem politischen Flüchtling, einem vermeintlichen Staatsverräter helfen in dieser Situation? Hinzu kommt noch, dass eben dieser Diener Saul, Doeg, der Edomiter, in der Stiftshütte eingeschlossen ist. Also, irgendwie hat es so den Anklang, was auch immer Ahimelech jetzt tut, er kann es nicht heimlich tun. Wir erfahren nicht, warum der Doeg in der Stiftshütte ist. Das heißt, er ist eingeschlossen. Möglicherweise ist er gerade zum Judentum konvertiert. Oder er hat ein Gelübde abgelegt. Vielleicht hat er auch einen Aussatz oder eine ähnliche Krankheit und musste deswegen unter Verschluss vom Priester begutachtet werden. Auf jeden Fall war er in einem der Zelte der Stiftshütte eingeschlossen. Verwahrt. Nun, vielleicht kennt ihr das vom Camping, die Stoffe der Zelte sind nicht besonders schallisolierend. Zelte sind hellhörig. Da bleibt nicht viel verborgen. Aber David ist hungrig. David ist bedürftig. Er bittet um Hilfe. Was soll Ahimelech tun? Wenn David auf der Flucht ist und Ahimelech ihm hilft und Doeg es vielleicht verrät, was wird der tobende König Saul mit ihm anstellen? Ich glaube, Ahimelech hatte Angst in dieser Situation. Und er hatte zu Recht Angst. Es war eine bedrohliche Zeit. Doch Ahimelech, er hätte einige gute Lösungsmöglichkeiten, um sich aus dieser unbequemen Situation zu befreien. Er hatte kein gewöhnliches Brot da. Er musste nicht lügen. Er hätte einfach sagen können, David, ich habe kein Brot. Ich habe kein Brot, fertig. Du musst dein Glück woanders suchen. Er gibt aber zu, es gibt halt noch das Schaubrot. 12 frische Schaubrote wurden jeden Sabbat in der Stiftshütte auf den Tisch des Herrn gelegt. Und die alten wurden hinweggenommen und dienten für den Priester und seine Familie zur Speise. Diese 12 Fladenbrote sind alles, was sie haben. Aber von diesem Brot darf per Gesetz ein gewöhnlicher Mensch nicht essen, sondern eben nur die Priester und ihre Familien und selbst das nur unter besonderen Bedingungen. Ahimelech hatte viele gute Argumente und Gründe, aufrichtige Argumente und Gründe, David ohne zu lügen oder zu betrügen fortzuschicken und die Hilfe zu verweigern. Aber er wählt die Barmherzigkeit. Er wählt die Barmherzigkeit. Sollte es rechtmäßig sein, David verhungern zu lassen, damit die Schaubrote nicht entheiligt werden, die doch eigentlich ein Zeichen dafür sind, dass Gott sein Volk versorgt? Sollte Gott es so gemeint haben? Ahimelech hat berechtigte Angst, aber er gibt barmherzig das Brot. 5 der 12 Brote gibt er David, wie er es erbeten hat. Doch Ahimelech, er verachtet nicht das Heilige Gottes. Er verlangt zumindest ein Maß an ritueller Reinigung für alle, die daran teilhaben wollen. Er verlangt von David und seinen Freunden eine Hochachtung, eine Wertschätzung dieser Gabe. Sie sollen es als eine heilige, barmherzige Gabe Gottes empfangen. Sie sollen verstehen, das hier ist etwas Heiliges von Gott. Behandelt es nicht, als wäre es etwas Gewöhnliches. Ahimelech entscheidet sich in der Zeit der Angst für das Brot der Barmherzigkeit. Als Jesu Jünger an einem Sabbat durch ein Feld gehen und Ähren abreißen und davon essen, weil sie hungrig waren, da werden sie von den Pharisäern angeklagt. Das ist am Sabbat nicht erlaubt. Und Jesus, er verteidigt seine Jünger in Matthäus 12, indem er auf unseren Predigttext heute verweist. Er sagt zu den Pharisäern, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Und er ermahnt sie, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Jesus erklärt hier, es war richtig von David, um Brot für sich und die Seinen zu bitten. Nicht die Lüge von David war richtig, aber die Bitte um Brot bei dem Priester war richtig. Und es war auch richtig von dem Priester Ahimelech, das geweihte Brot aus Barmherzigkeit zu geben. Die Nächstenliebe zu verweigern, um das Zeremonialgesetz zu erfüllen, wäre verkehrt gewesen. Lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Übrigens, diese Stelle ist ein sehr klarer Beleg, wie ich finde, für die Dreiteilung des Gesetzes. Hier sehen wir, Jesus selbst macht einen Unterschied zwischen dem Moralgesetz und dem Zeremonialgesetz. Und er wertet das Moralgesetz höher als das Zeremonialgesetz, welches nur schattenhaft war und sich in Christus erfüllt hat. Und Jesus erwürdigt Ahimelech, der in Angst Barmherzigkeit übte. Und er bestätigt, das war nicht verkehrt, was er gemacht hat. Es war das Richtige. Es war das, was Gott gefällt. Und in gewisser Weise auch David, dass er seinen Anhängern, von denen offensichtlich wirklich einige bei ihm waren, mit dem Brot Gottes versorgte. Ja, das war richtig. In Angst, in Bedrängnis, sich barmherzig um andere zu kümmern. Ahimelech ist uns hier selbst ein Vorbild auf Christus hin. Jesus ist ja der wahre und der ewige hohe Priester. Und als Sünder kommen wir mit der berechtigten Angst vor dem gerechten Zorn Gottes zu ihm. Über uns steht das Urteil, wir haben den Tod verdient, von allerhöchster Stufe. Und wir sind tatsächlich schuldig. Wir sind tatsächlich schuldig. Gott ist wahrhaftig, aber alle Menschen Lügner. Wir alle haben uns dieser falschen Mittel bedient, wie David hier. Haben gedacht, wir könnten unser Leben erhalten, indem wir der Sünde nachgehen. Wir könnten uns unser Leben besser einrichten, indem wir gegen das Gesetz Gottes rebellieren. Doch Jesus ist ein hoher Priester, der Mitleid hat. Christus gibt uns, die wir zu ihm kommen und ihn bitten. Obwohl wir es nicht verdienen, er gibt uns Brot des Lebens aus reiner Barmherzigkeit. Brot, das eigentlich nur er verdient hat. Ewiges Leben, das eigentlich nur er rechtmäßig verdient hat, was nur ihm zukommt. Nur er ist wirklich rein und heilig, um das ewige Leben mit Gott dem Vater zu genießen. Die Herrlichkeit, von der wir heute Morgen gehört haben. Doch er gibt das Brot des Lebens umsonst an solche, die ihn bitten. An solche, die in ihrer Sündennot zu ihm kommen und ihn bitten. Und wisst ihr, es ist nicht umsonst für ihn. Es hat Christus, unserem Hohepriester, viel gekostet. Ja, Jesus hatte Angst vor dem Weg, den er bestreiten musste. Eine Angst, die wir vielleicht nicht kennen. Die Evangelien beschreiben uns, dass er vor Angst Blut schwitzte im Angesicht des Todes, damit er Brot des Lebens geben kann. Damit er dich und mich mit ewigem Leben stärken kann. Er musste die Sünde, die Unreinheit, die Gottesfeindschaft ertragen, die Welt besiegen, um zu retten. Es kostete ihm sein Leben. Es kostete ihm sein Leben. Doch nun spricht er zu allen, die von ihm Gnade empfangen haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16,33. Ich habe die Welt überwunden. Weil Jesus uns bewahrt hat vor der größten Bedrohung dieser Welt, dem gerechten Zorn Gottes, dem ewigen Tod, der Verdammnis im Gericht. weil er fähig ist, uns zu erhalten, uns zu bewahren bis ins ewige Leben hinein. Darum spricht er auch zu dir heute Abend. Wenn du an mich glaubst, fürchte dich nicht. Sei guten Mutes. Ich habe diese Welt überwunden. Komme mit deiner Angst zu Christus. Und du darfst frei sein, um in aller Bedrängnis dennoch Gott zu ehren. In Zeiten der Angst, da wo es ernst wird, da wo selbst hohe Politiker sagen, jetzt muss man lügen. In Zeiten der Angst, vertraue nicht auf Betrug. Vertraue nicht auf fleischliche Kraft, auf menschliche Waffen. Sondern tue das, von dem du weißt, dass es Gott gefällt. Wir haben gerade gelesen in Philipper 4. Was sollen wir bedenken? Das, was wahr ist. Dass das wohllautend ist. Was lieblich ist. Was ehrbar ist. Was tugendhaft ist. Können wir das in Zeiten der Angst? Können wir das da, wo wir bedrängt werden? Wo es offensichtlich einen Nachteil für uns geben könnte? Ahimelech hat es getan. Davids Lüge war falsch, war feige. Und im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass Davids Sünde Konsequenzen hat. Schlimme Konsequenzen. Und ihn ein schlechtes Gewissen plagen wird. Aber in Christus dürfen wir, selbst in Angst, guten Mutes sein. Guten Mutes sein. Denn in Christus gelten uns die Verheißungen Gottes, die David vergessen hat. In Christus finden all die Verheißungen ihr Ja und ihr Amen auch für uns. Wenn wir zu ihm gehören. Durch Christus dürfen wir zu Gott nahen im Gebet und wir dürfen gläubig vertrauen, dass er uns in keine Versuchung führt, die über unser Vermögen geht, sondern immer wird er auch einen Ausweg schaffen. Darum lasst uns nicht fürchten, barmherzig zu sein, nicht fürchten, das Rechte zu tun, weil wir Gnade und Vergebung erfahren haben. Darum. Weil Christus schon überwunden hat, das, wovor wir Angst haben sollten. Lasst uns nicht fürchten, barmherzig zu sein, weil wir eine Gnade haben, die uns festhält in Christus. Festhält in Gottes Hand. Alle Sorgen unseres Lebens, alle Sorgen unseres Herzens können nicht eine Sekunde unseres Lebens verlängern. Es ist in Gottes Hand. Und er lässt nach seiner Verheißung alles zum Guten mitwirken für die, die ihn lieben. Und darum sagt der Reformator Johannes Calvin, die Mutter jeder Angst, die über die Grenzen schlägt, ist Unglaube. Die Mutter jeder Angst, die über die Grenzen schlägt, ist Unglaube. Und er fährt fort, und dies ist das Heilmittel, die Lehre von der Vorsehung Gottes. Dies ist der Kern der Ermutigung. Wir können Gott vertrauen, bei dem keiner der Seinen, wie bedrohlich und beängstigend ihre Umstände auch scheinen, unbeachtet oder vergessen ist. Du kommst in eine Situation, du hast Angst, du bist in Bedrängnis. Das ist die Verheißung. Gott verlässt die Seinen nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott kennt deine Situation. Sei bereit, zu seinem Wohlgefallen das zu tun, von dem du weißt, dass es richtig ist. Lass uns unseren Gott unsere Sorgen anbefehlen, darauf vertrauen, dass er für uns sorgt und in Liebe handeln, zur Ehre unseres Gottes und zum Wohl der Menschen. Amen.